Liebe Gemeinde, ich freue mich auch, heute Morgen hier mit euch zu sein. Und ich grüße auch ganz herzlich unsere internationalen Gäste, die mit zuhören. Joseph in Kenia, Uche aus Nigeria, der aber hier in Kornta wohnt. Ich grüße euch. Gottes Herz schlägt für, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Titel unserer Predigtreihe jetzt während den Sommerferien. Aber bevor wir beginnen heute mit Gottes Herz schlägt für den frommen Schaffer, möchte ich kurz beten. Vater, leite du meine Gedanken, meine Worte und sprech du zu uns durch dein Wort. Amen. Gottes Herz schlägt für den frommen Schaffer. Der Fokus heute soll auf dem älteren Sohn in der bekannten Geschichte des verlorenen Sohns sein. Doch während der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass man den jüngeren Sohn nicht einfach ausklammern kann aus der Geschichte. Daher wird er am Anfang auch eine Rolle spielen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist uns bekannt. Und doch kann manchmal die Bekanntheit einer Geschichte uns dazu führen, wichtige kleine Dinge auch im Text zu übersehen. Dr. Kenneth Bailey, ein amerikanischer Professor und Bibellehrer, hat über 40 Jahre im Nahen Osten gelebt und gearbeitet und hat in einem Buch, Der ganz andere Vater, viele Hintergründe zu dieser Geschichte aufgeschrieben, viele Erkenntnisse, die er dort gemacht hat. Und einiges wird heute in meiner Predigt mit einfließen. Ich empfehle euch sehr, auch jetzt in eure Bibeln mit reinzuschauen, aber auch danach nochmal die Geschichte genau nachzulesen. An wen ist denn die Geschichte in Lukas 15 gerichtet? Wir lesen gleich am Anfang des Kapitels, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sagten, dieser Jesus, der nimmt Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Daraufhin heißt es, dass Jesus ein Gleichnis erzählt. Wir sehen sie oft als drei einzelne Geschichten, aber sie hängen eigentlich alle zusammen. Denn es geht um das Verlorene. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Aufgrund der Zeit heute werden wir aber nur den letzten Teil dieser Geschichte anschauen. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die ich gerne teilen möchte. Erstens wollen wir anschauen den Wertverlust des jüngeren Sohnes. Zweitens die Wiederherstellung des Vaters, Entschuldigung, die Wiederherstellung des Wertes durch den Vater und die falsche Wertvorstellung des älteren Sohnes und letztlich den Wertzuspruch des Vaters gegenüber dem älteren Sohn. Erstens den Wertverlust des jüngeren Sohnes. Steigen wir ein in die Geschichte, aber nicht am Anfang, sondern direkt in Vers 17. Da heißt es in Vers 17, jetzt kam er, der jüngere Sohn, zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagt er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Der jüngere Sohn sitzt also bei den Schweinen, hat alles verloren. Und er sagt diesen Satz, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Was war davor passiert? Ein Mann hat zwei Söhne. Eines Tages kommt der jüngere Sohn zum Vater und sagt, ich möchte schon jetzt mein Erbe bekommen. Aus Sicht eines Menschen im Nahen Osten war diese Bitte gleichgesetzt mit, Vater, für mich bist du wie tot. Mir ist die Beziehung zu dir egal, gib mir, was mir zusteht. Das machte man damals nicht. Unerhört, was für ein beschämendes, respektloses Handeln. Ein Vater im Mittleren Osten wäre hiermit total beschämt worden. Die einzig richtige Reaktion wäre gewesen, den Sohn mit dem Handrücken ins Gesicht zu schlagen und ihn aus dem Haus zu treiben. Was aber macht der Vater? Er geht auf die Bitte des Sohnes ein und teilt das Erbe unter beiden Söhnen auf. Der jüngere Sohn verkauft daraufhin seinen Anteil und macht es zu Geld, was zusätzlich zeigt, dass er nicht vorhatte, zurückzukommen oder für seine Familie auch später im Alter zu sorgen. Zusätzliche Beschämung für seinen Vater. Der jüngere Sohn verlässt das Dorf, vielleicht auch, weil der Druck des Dorfes groß wird. Und er geht in ein fremdes Land und verprasst seinen Anteil in Saus und Braus. Dann bricht die Hungersnot aus und es geht ihm schlecht. Er geht zu einem Bürger des Landes und drängt sich ihm auf. Und dieser schickt ihn dann zum Schweinehüten aufs Feld. Schweinehüten, für einen Juden das dreckigste Geschäft, da Schweine unrein waren. Jetzt kam er zur Besinnung, heißt es im Text. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, aber ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich doch zu einer deiner Tagelöhner. Er überlegt sich also eine Rede, mit dem er seinen Vater vielleicht dazu bewegen kann, ihm eine zweite Chance zu geben. Er sieht in gewisser Weise ein, dass er es nicht mehr wert ist, Sohn zu sein. Also ist seine Lösung, ich werde einfach zum Diener und arbeite mein verlorenes Erbe wieder auf. Es ist also noch keine wahre Umkehr oder Buße, sondern ein Versuch, sich selbst wieder aus seiner Misere zu retten. Seine Motivation ist der Hunger, wie wir hier lesen. Er erkennt irgendwie seinen Wertverlust, aber sein Lösungsansatz ist, ich werde mich hier wieder rausarbeiten. Das ist ein typisch menschliches Problem. Wir erkennen an, dass wir nicht gut genug sind. Und so suchen wir allerlei Möglichkeiten, um uns selber wieder gut zu machen oder den Anschein zu geben, dass wir gut sind. Wie oft denken wir, dass unsere Beziehung zu Gott so ist? Wir haben Mist gebaut und glauben, dass wir es durch eigenen Verdienst wieder gut machen können. Der Sohn tut hier noch keine Buße. Er will die Situation selber lösen, indem er sich erhofft, das verprasste Erbe wieder zu erarbeiten. Zweitens, die Wertwiederherstellung durch den Vater. Wird der Vater also diesen Lösungsansatz annehmen? Der Sohn macht sich auf und geht zu seinem Vater. Und da heißt es dann in Vers 20, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sieht ihn also von ferne. Das heißt, er hält Ausschau. Ein normaler orientalischer Vater hätte schon längst abgeschlossen mit diesem Sohn und ihn für tot deklariert. Ja, das war letztlich auch das, was das Dorf von ihm erwartete. Es heißt hier, dass der Vater den Sohn sah und es sein Herz bewegte oder er Mitleid hatte. Das Wort hier im ursprünglichen Text bedeutet wortwörtlich, es drehte ihm die Eingeweide um. Diese innerliche Bewegung, dieses Mitleid hat der Vater, als er seinen Sohn von Weitem sieht. Diese Emotion hat Gott, wenn er uns Menschen sieht, die wir wie der jüngere Sohn in dreckigen Kleidern und verloren in unsere Sünde daherkommen. Gott ist nicht emotionslos. Unsere Verlorenheit bewegt ihn zutiefst. Wenn ich falle, kann ich glauben, dass Gott dieses Herz für mich hat? Und habe ich dieses gleiche Herz für die Menschen um mich herum? Und dann kommt was Unerhörtes zur damaligen Zeit. Der Vater rennt. Ein Familienvater zu der Zeit würde nie rennen. Er würde in Würde und Ehre im langen Gewand herumlaufen. Denn beim Rennen konnten alle die nackten Beine des alten Mannes sehen. Nicht sehr würdevoll. Aber warum rennt er eigentlich? Dr. Bailey glaubt hier, dass er der sogenannten Kisasa-Zeremonie zuvorkommen wollte. Bei dieser Zeremonie hätte die Dorfbevölkerung einen Tontopf genommen und bei der Rückkehr des Sohnes den Topf zerbrochen und somit ausgesagt, du bist hier nicht willkommen, wir verstoßen dich. Dann hätten sie ihn aus dem Dorf getrieben. Aber der Vater in der Geschichte rennt, um dem vorzubeugen. In Christus macht Gott das, genau das für uns. Wir hätten es alle verdient, verstoßen zu werden. Römer 3, 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und in Philipper 2, 6 bis 7, er, Jesus, war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle seien auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Wir haben Gott, unseren Vater, durch unser Handeln beschämt. Er läuft uns in Jesus entgegen und nimmt unsere Schande auf sich. Wir haben Gott, unseren Vater, durch unser Handeln, durch unser Denken beschämt. Er läuft uns in Jesus entgegen und nimmt unsere Schande auf sich. Der Vater in der Geschichte fällt seinem Sohn um den Hals und küsst ihn. Hier ist also nicht mehr die Frage, ob der Vater den Sohn liebt, sondern er überfällt ihn regelrecht mit seiner Liebe. Vor den Augen aller im Dorf nimmt der Vater die Scham seines Sohnes auf sich und stellt den Sohn wieder als solchen her. Und das alles, bevor der Sohn etwas gesagt hat. Erst nachdem der Vater das tut, hält der Sohn seine Rede, aber die ist jetzt leicht anders. Er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Den dritten Teil, mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner, lässt er weg. Beziehungsweise steht nicht mehr hier im Text. Warum? Vielleicht, weil der Vater ihn nicht mehr ausreden lässt oder aber, weil die bedingungslose, selbstaufopfernde Liebe des Vaters ihn hat erkennen lassen. Ja, ich bin es wirklich nicht mehr wert, Sohn zu sein. Ich gebe auf, mich selbst retten zu wollen. Das ist die Haltung, die letztlich uns wahre Rettung bringt. Wenn wir Gottes Liebe, die zu uns kam, als wir noch Sünder waren, die bedingungslose, selbstaufopfernde Liebe des Vaters verstehen, dann sehen wir, dass wir es eigentlich nicht wert sind. Gott überschüttet uns mit Güte, die wir nicht verdient haben. Und wir erkennen an, ich habe es nicht verdient. In Jesus gibt Gott seine Rechte auf, kommt uns entgegen, als wir noch weit von ihm entfernt waren, und nimmt unsere Schande auf sich. Egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, weißt du, dass du kein Recht auf Wiederaufnahme ins Vaterhaus hattest? Es ist alles Gottes Gnade. Die Geschichte geht weiter. Der Vater befiehlt seinen Dienern, bringt das beste Gewand heraus. Das war ein Zeichen von Annahme. Bringt ihm einen Ring für seinen Finger. Der Siegelring, mit dem man Dokumente besiegelte, zeigte, dass der Vater ihn wieder aufgenommen hatte und wieder vertraute. Und bringt ihm Sandalen. Sklaven hatten keine Sandalen. Er war also wieder Sohn. Das passiert alles am Dorfrand, damit, wenn der Sohn in das Dorf kommt, alle sehen, er ist wieder angenommen. Er ist wieder Sohn und Erbe. Und um das zu feiern, sagt der Vater, schlachte ich das Mastkalb. In Vers 24 heißt es dann, gibt es den Grund für die Feier. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der Vater sagt hier aus, mein Sohn war tot und ich habe ihn ins Leben zurückgebracht. Er war verloren und ich habe ihn gefunden. Der Vater hat seinen Sohn am Dorfrand, am Ort der Scham gefunden. Gott feiert es, wenn er etwas Verlorenes findet. Drittens, das falsche Wertverständnis des älteren Sohnes. Die Geschichte endet nicht dort, wie wir wissen. Es gibt noch diesen älteren Sohn. Und wir lesen in Vers 25 und 26, der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Er geht also nicht selber hinein. Das zeugt auch schon von einer Distanz zum Vater oder zum Vaterhaus. Und interessant ist dann die Antwort von diesem Diener in Vers 27. Er sagt, dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Er sagt nicht, dass das Kalb für den jüngeren Sohn geschlachtet hat, sondern weil er ihn gesund wieder hat. Später sagt der ältere Sohn in seiner Antwort zu seinem Vater jedoch, dass er das Kalb für den jüngeren Sohn geschlachtet hat. Aber der Grund ist eigentlich ein anderer. Dr. Bailey glaubt auch hier, dass das Wort, welches im Deutschen mit gesund wiedergegeben wird, eigentlich eher die Bedeutung von Shalom, von Frieden, in den Zuhörern geweckt hätte. Denn im hebräischen Verständnis wurde dieses griechische Wort mit Shalom in Verbindung gebracht. Somit sagt der Diener also aus, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er deinen Bruder in Frieden, in Shalom aufgenommen hat. Also die Feier ist nicht in erster Linie für den Sohn, sondern um zu feiern, dass der Vater den Sohn in Liebe aufgenommen hat. Es ist wie in der Geschichte des verlorenen Schafes oder den ersten Teil der Geschichte des verlorenen Schafes und der verlorenen Münze, die im direkten Kontext von Lukas 15 stehen. Nämlich eine Feier darüber, dass etwas Verlorenes gefunden wurde. Und jetzt verstehen wir auch, warum der ältere Sohn zornig wird. Der Vater hat den jüngeren Bruder in Frieden aufgenommen, nachdem er die Familienehre zerstört hat. Und der Vater setzt ihn auch noch als Erbe ein. Das bedeutet, der ältere Bruder bekommt jetzt noch weniger von dem Erbe, welches jetzt auch kleiner geworden war. Und aus seinem Zorn handelt der ältere Sohn dann gleich zweimal respektlos gegenüber seinem Vater. In Vers 28 heißt es, dass er sich weigert, zur Feier hineinzugehen. In dieser Kultur ein Tabu, ein No-Go. Somit beschämt er den Gastgeber, seinen Vater, zutiefst. Und in Vers 29 spricht er seinen Vater nicht mal mit Vater an, im Gegensatz zum jüngeren Sohn, sondern mit der respektlosen Klausel, siehe. Er sagt, siehe, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Man spürt die Härte und die Verbitterung des älteren Sohnes. Er ist wirklich zornig. So viele Jahre habe ich für dich als Sklave geschuftet. Das ist eine Selbstoffenbarung. Er steht nicht in Beziehung zu seinem Vater, sondern zählt auf, was er alles geleistet hat. Er listet die ganzen Dinge, die ihn aus seiner Sicht das Anrecht geben, Erbe des Vaters zu sein. Und er weist den Vater darauf hin, dass sein jüngerer Sohn nichts getan hat, womit er das verdient, wieder Erbe zu sein. Es geht dem älteren Sohn also gar nicht um den Vater. Es geht um sein Anrecht auf sein Erbe. Da ist keine Freude mit dem Vater über die Wiederherstellung der Beziehung mit seinem Bruder. Der ältere Sohn glaubt, er hat Anrecht auf sein Erbe, weil er so viel für den Vater geschafft hat. Er sieht sich als Sklave. Aber sein Anrecht auf das Erbe kommt nicht von seinem Dienst, sondern von seinem Status als Sohn. Und Sohn sein kann man nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Der jüngere Sohn hatte es verstanden. Ich bin es nicht wert. Allein die Gnade des Vaters zählt. Und der Ältere? Er hat ein falsches Wertverständnis. Bei ihm bringt seine Leistung seinen Wert. Welche Rechte haben wir? Was verdienen wir? Der Römerbrief ist sehr nüchtern. Wir verdienen den Tod, den ewigen Tod. Alles, was wir darüber hinaus bekommen, ist ein Geschenk, ist Gnade. Aber in Christus lesen wir im Römerbrief, dass wir Gottes Geist geschenkt bekommen haben. Und da heißt es in Vers 14, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kinder Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. Das ist ein Geschenk. Aber wie kann es unser Herz neu ergreifen? Wenn es dir so ähnlich geht wie mir, dann hat man diese Dinge so oft gehört. Man wächst in der Gemeinde auf, man tut so viel für den Herrn. Aber so oft vergesse ich, was es wirklich bedeutet. Diese Kernwahrheit vergesse ich. Und da habe ich jetzt erlebt, immer wieder auch, wie durch die Dankbarkeit diese Wahrheiten in mein Herz neu aufgenommen werden können. Denn wenn ich Gott Danke sage, dann gebe ich mein vermeintliches Anrecht auf das auf, was er mir gegeben hat. Damit gebe ich zu, nicht ich habe es mir geleistet oder verdient, sondern es ist ein Geschenk. Und ehrlich gesagt brauche ich selbst zum Danken Gottes Hilfe, seinen Heiligen Geist. Zu oft bin ich stolz in meinem Herzen und will nicht mehr dafür Danke sagen. Und so bete ich, Heiliger Geist, hilf mir, dankbar auf das zu blicken, was Jesus für mich getan hat. Auch ein einfaches Gebet am Anfang unserer Gebete kann helfen, unsere Kindschaft zu ergreifen. Nämlich, Vater, danke, dass ich dein Kind sein darf. Das ist ein einfacher Satz, aber wenn wir den mit Bewusstsein und immer wieder beten, kann es unser Herz neu ergreifen und sich verfestigen. Und trotzdem falle ich so oft in diese Masche, zu denken, dass ich ein Sklave bin und nicht ein Sohn. Vor einigen Jahren habe ich eine Phase der Müdigkeit, der Schlappheit und Krankheit durchgemacht. Und in einer dieser Zeiten war ich länger krank und ich ging spazieren und hab mein Leid Gott ausgedrückt und gesagt, Gott, ich möchte wieder in der Gemeinde sein, ich möchte dir wieder dienen. Und dann kam wie ein innerlicher Eindruck, keine hörbare Stimme, aber ein leises Flüstern. Benji, liebst du mich nur, wenn du für mich arbeiten kannst? Oder auch anders formuliert, glaubst du, ich liebe dich nur, wenn du für mich arbeitest? Und das hat mich tief berührt, ist tief hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass ich wie der ältere Sohn so oft meinen Wert davon abhängig mache, was ich für Gott tue. Aber jetzt, wo ich nichts leisten konnte in meiner Krankheit, da hat Gott mein Wertverständnis zurechtgerückt. Du bist mein Sohn, nicht mein Sklave. Und genau das tut der Vater in der Geschichte. Wir kommen zum letzten Punkt, den Wertzuspruch des Vaters. Was wäre die angemessene Reaktion des Vaters zur Haltung des älteren Sohnes gewesen? Vielleicht folgendermaßen: Weißt du nicht, wie viele ich gerade investiert habe, um deinen Bruder wieder zu gewinnen? Weißt du nicht, wie viel ich dir schon gegeben habe, dein Leben lang? Sei doch mal dankbar. Der Vater hätte jedes Recht gehabt, selber zornig zu werden über das respektlose Verhalten seines älteren Sohnes. Aber was macht der Vater? Er geht zu ihm hinaus. Das machte man nicht als Gastgeber zu jener Zeit. Wenn man als Gastgeber eines Festes war, dann konnte man nicht das Fest verlassen. Das war peinlich, das war schamvoll. Aber wieder einmal nimmt der Vater die Scham auf sich und geht raus zu seinem Sohn und wirbt um ihn. Und er sagt dann in Vers 31: Aber Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Der Vater sagt: Mein Kind, mein Sohn. Er benutzt liebevolle Sprache, obwohl sein Sohn nicht die respektvolle Anrede benutzt hatte. Er erinnert auch seinen Sohn daran, dass dieser immer schon bei ihm war. Der Vater sah seinen Sohn als Sohn an, aber der Sohn verstand das nicht. Und deswegen versteht er auch nicht die Güte, die der Vater gegenüber dem jüngeren Sohn auslebt. Der Vater sagt: Alles, was mir gehört, gehört auch dir. In anderen Worten: Weil du mein Sohn bist, bist du auch mein Erbe. Und er sagt im Prinzip zu seinem Sohn: Du hättest dir schon längst einen Ziegenbock nehmen können. Es ist schon deins gewesen. Alles hier gehört dir. Du hast eine Fülle hier. Lebe darin. Aber der Vater sagt auch: Ich habe deinen Bruder wiedergefunden und ins Leben zurückgebracht. Das müssen wir doch feiern. Freu dich mit mir. Komm in meine Freude. Gott will, dass wir Folgendes verstehen. Egal ob wir viel gesündigt haben in unserem Leben oder offensichtlich wie der jüngere Sohn oder ob wir ganz scheinbar brav und fromm in unser Leben gelebt haben wie der ältere Sohn. Keiner von uns hat es verdient, Gottes Kind zu werden. Gott hat uns zuerst gesucht und gefunden. Aus seiner Güte heraus hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Und das ist das Vaterherz Gottes für den frommen Schaffer. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Jesus lässt das ganz bewusst offen, damit die Zuhörer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber auch wir, selber herausgefordert werden, darüber nachzudenken, ob sie oder auch wir, wie der ältere Bruder, nicht auch gefunden werden wollen vom Vater. Hörst du heute Morgen die Worte des Vaters? Du bist allezeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Nimmst du diese Aussage für dich an? Er hat dir in Jesus schon alles gegeben. Wir haben heute vom Wertverlust des jüngeren Sohnes gehört. Die bedingungslose Liebe des Vaters, die ihn wieder aufgenommen hat. Das falsche Wertverständnis des älteren Sohnes und letztlich den Wertzuspruch des Vaters. Aber über all dem steht Gottes Vaterherz, welches um dich heute wirbt. Komm in mein Haus. Werde und bleibe mein Kind. Ich bete: Vater, ich bete, dass es unser Herz neu ergreift, dass wir sehen dürfen, was es dich gekostet hat, unsere Schande auf dich zu nehmen, wie du uns entgegenrennst und uns aufnimmst. Wir sind es nicht wert, und doch ist es ein Geschenk, eine Gnade, die du uns gibst. Lass uns das neu in unserem Herzen ergreifen. Amen.